Weil ich finde so die Sprache, also ich habe dann im Kongo auch Brocken Lingala irgendwie mir drauf geschafft, das hilft enorm. Die freuen sich so. Also kann man die Wartezeiten gut für nutzen.
Ist auch eine, ich finde es auch richtig, das ist eine Geste des Respekts. Also in der Größenordnung finde ich das ganz bewundernswert und ganz toll, aber ansonsten auch, es ist grundsätzlich auch im Kongo. Dank, oder?
Das sollte man schon irgendwie
dann ja.
Und das
ja.
Ist so Faustregel für international, oder?
Also das ist für jeden, finde ich sozusagen auch in Thailand oder in Indonesien, man sollte so irgendwie ja. Von 1 bis
100
sollte man möglichst irgendwie, oder von 1 bis 10 Minimum, aber von 1 bis 100 sollte man zählen können und was Zimmer und Uhr und so weiter heißt, das sollte man, und Stunde heißt, das sollte man irgendwie schon auch wissen. Ist schon irgendwie auch eine Frage.
Es hilft, es macht sicherer. Weißt du, nicht jeder kann dir irgendwas erzählen. Normalerweise, ich meine, gerade diese Bus- oder Taxisysteme, da ist dann einfach ein Haufen von Autos und der fährt dann irgendwie hin, aber auch nicht dann, sondern gleich. Okay, dann fährt er gleich. Also angenommen, diese Strecke Beirut-Damaskus, wer die kennt, ist ja so ein ganz tolles Ding. Man wird erstmal weggeschnappt in Damaskus an der Bushaltestelle und dann kann man erstmal im Taxi sitzen. Da kann man dann 4 Stunden im Taxi sitzen und es fährt los, wenn alle 5 Plätze voll sind. Da kann man sich dann jetzt aber kümmern. Da kann man auch nach dem Bus fragen, da kann man auch versuchen, selbst noch Leute mitzubringen, andere Traveler anquatschen, wollt ihr nach Beirut. Wenn man es einfach nicht weiß, wie es geht, dann verschwenden andere Leute auch deine Zeit. Also gerade in Arabien, wo das Zeit.
Waren Sie denn auch im Irak?
Nee, weiß ich nicht. Wenn Sie dann noch eine Fixerstelle frei haben.
Die sind noch netter. Die sind noch netter.
Die sind noch netter.
Die Iraker sind wahnsinnig nett. Ja. Wirklich, oder? Ich meine, also ich habe da fast nur, naja, die meisten Begegnungen sind angenehm.
Und wie sind Sie mit diesem Schulterschluss umgegangen? Na, seien wir ehrlich, das mit den
Jungen. Schulterschluss? Ach so, ich weiß das zurück.
Er hat das schon,
ja, deutlich.
Ja. Und hat das unangenehme Reaktionen provoziert?
Eigentlich
nicht. Oder Abwendung?
Ja, deutlich freundlich natürlich. Ich meine, also ich sage jetzt nicht, mit dir rede ich nicht mehr, aber dann bekommen wir auf von dem Scheiß und so. Also das macht nämlich gar nichts, weil in Wahrheit denken sie, naja, das sagt er jetzt aber. Ist das so? Es ist wirklich die Unterstellung, die Mentalitätsunterstellung, die Judenvernichtungsunterstellung ist ganz fest und da kann man also problemlos leugnen, wird trotzdem für eingehalten. Naja, ist ein bisschen extremer.
Trotzdem, also das von den Juden, das ist sozusagen auch ein, klar, dieses Klischee wird einem immer so immer entgegengetragen, aber dass Deutschland an diesem Krieg nicht beteiligt war, ist auch ein riesiges Plus für mich. Also dass wir, das kann man denen auch immer noch mal in Erinnerung rufen. Ich war neulich in Kairo und hatte ich ein Fernsehinterview und da wurde ich von den uniformierten Moderatoren gefragt, ob jetzt der Krieg, ob Deutschland jetzt den Krieg nicht mehr machen wollte und so weiter. Die wussten es nicht, dass wir diesen Krieg. Und ansonsten wissen es sehr viele, dass Deutschland einfach damals bei diesem Krieg nicht mitgemacht hat. Und das ist die Rolle, die man sozusagen in so einem Land, also die man da auf der Welt spielt, die finde ich ziemlich praktisch für einen Reporter.
Die ist total großartig. Ja. Wenn ich da ganz kurz noch aus aktuellem Libanon, also vor 2 Wochen zurückgekommen, ich habe jetzt seit die deutsche Marine das Kommando übernommen hat, den libanesischen Seeraum zu schützen, habe ich mir auch echt eine Deutschlandfahne auf meine Reportertasche genäht und bin glücklich und stolz, dass ich da einfach sicher. Ich bin stolz dafür, dass Deutschland da hilft.
Ja, ich bin stolz, Deutscher zu sein.
Marina hat mir auch erzählt, dass sie ihre Aufgabe zu 100% bewältigt, einfach weil die arabische Nation keine Waffenseeschmuggler-Nation da in der Region ist. Wird weiter wie Waren geschmuggelt, aber Bundeswehr macht ihren Job. Und das macht einfach Spaß. Also man wird begrüßt und dann, where you come from, what you are, und dann sage ich mal Germanist und dann wissen sie, ja, German Journalist, super, und dann lachen die, dann freuen die sich und wollen auch immer was zeigen, muss man differenzieren, aber also macht Spaß. Und wenn man nicht über Hitler reden will, kann man über Fußball-Weltmeisterschaft reden, ja. Schumacher, dann also läuft.
Genau.
Also ein Amerikaner zu sein, finde ich sehr schrecklich.
Die haben,
also man müsste, ich würde, auch wenn die einem nicht jetzt sagen, du scheiß Ami, aber ich würde wirklich das Gefühl haben, ich müsste mich permanent entschuldigen,
Wenn du ein Ami bist, hast du das Gefühl nicht.
Das wird ja dann auch noch gefährlicher. Also ich war als Producerin für einen US-Fernsehsender unterwegs in Libanon für 2 Wochen und er ist zum Glück einen kanadischen Pass und ich wurde überall von der Hezbollah und von der, zu welcher Miliz auch immer ich den angeschleppt habe für Interviews, wurde er immer gefragt, ob es denn ein Amerikaner ist und dann wurde er immer wieder beäugelt, weil er schon einen starken New Yorker Akzent hat und wer Englisch konnte, wurde dann so hingezogen und sollte zuhören und dann haben die Männer übereinander geredet, ob das nicht doch ein Ami sein könnte und ob man nicht vorsichtig mit Informationen muss, seinen Pass vorlegen. Also als Ami ist nicht so lustig. in der Region.
Ich wollte dich noch fragen, ja, zu dem Text, ob du denn überhaupt Gelegenheit hattest, also wie hast du das denn geschrieben? Hast du dir ein Konzept da noch gemacht in der Situation, wo das so drängt, oder hast du das einfach runtergeschrieben?
Relativ runtergeschrieben. Ich bin eh nicht so gut mit Konzepten oder Gliederungen oder so. Was ich mache, ist immer nehme immer große Papierbögen, wo ich mir die Elemente der Geschichten aufschreibe. Das mache ich. Praktisch wie eine, letztlich ist es eine Gliederung. Ich glaube, dass man als Reporter oder immer, wer immer schreibt und wenn die Texte dann länger werden, da hat vermutlich jeder von uns andere Vorgehensweise, aber es gibt immer den Moment vor dem Schreiben, dass man sich das Material nochmal vor Augen führt, dass man sich klar macht, was habe ich, da gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen, glaube ich. Mir hat es sehr geholfen, ich kann es nur empfehlen. Man nimmt sich große Papierbögen, schreibt in die Mitte des Themas, was ich, und macht dann außenrum sozusagen die Bälle, wenn man so will, die um dieses Thema. Also die einfach, was ich habe, mit dem habe ich gesprochen, welcher Ort muss unbedingt rein, welche Szene habe ich erlebt, die ich unbedingt drin haben will, das versuche ich mir so klar zu machen, auf so wie ein Schaubild. Versuche dann eigentlich auch schon viel von den Detailinformationen, die ich im Blog habe, damit draufzuschreiben, damit ich nicht immer wieder nachgucken muss und so weiter, sondern alles vor dem Schreiben einigermaßen weiß. Also ich versuche eigentlich mein Material komplett wirklich gut zu kennen und am besten auswendig zu wissen und fange dann erst an zu schreiben, wodurch mein Schreibprozess ziemlich kurz ist. Also ich habe jetzt so als Erfahrungswert, ich brauche zur Niederschrift sozusagen von diesen, bei uns sind es ja normalerweise 5 Seiten, ungefähr 12 Stunden ohne Pause. Also ich setze mich hin und ich hoffentlich nach 12 Stunden stehe ich auf und es ist fertig. Wenn es dann 16 oder 18 werden, ist es sehr hässlich, aber das ist sozusagen ungefähr die Hausnummer. Das liegt aber daran, dass ich sozusagen alle Arbeit vorverlege. Alles, was ich irgendwie vorher machen kann. Also ich will dann nicht mehr beim Schreiben sitzen und sagen, Scheiße, in welchem Jahr war denn das? Und muss dann nochmal die Dokumentation oder sonst wo oder im Internet nachgucken, wann das war. Und das versuche ich alles vorher zu wissen, damit mir da nichts mehr passieren kann beim Schreiben, dass ich nicht mehr gestört werde sozusagen. Ja, und dann, wenn ich Glück habe, dazwischen.
Sind denn solche Zitate wie Nein, nein, Vater, es ist gut, es geht mir gut, es geht mir gut, ich dachte nur, ich wollte erzählen, nein, sicher bis bald fahren. Stehen die wirklich im Blog oder im Kopf?
Das ist authentisch, weil ich sitze ja mit dem Auto. Und
ich sage das authentisch, aber man kann ja auch authentische Gespräche aus Erinnerungen wieder
ist machen. Also was ich jetzt nicht beschwören würde, ist, ob da ein Nein mehr oder weniger ist. Aber das ist genau das, was er in der Situation sagt. Ich höre zu, ich schreib gleich, beobachte die Situation, dann ist der, dann ist halt wie sozusagen wie ein Simultanübersetzer. Ich habe dann halt einen Zeitlag. Ich bin hinterher, aber das schreibe ich dann auf. Schreibe ich gleich auf.
Hat mir das Ende der Geschichte am Anfang geklappt?
Nee.
Das hat sich
klar. Mir war gar nichts klar, genau genommen. Es ist.
Sie sagen, wir haben den Rahmen, wir haben die Blöcke gehabt.
Nee, das meinte ich nicht. Was ich meine mit Blöcken ist, dass ich mir nur, das ist nur die Materialsichtung. Mhm. Das ist keine Gliederung. Da weiß ich nicht, wo was steht. Es ist nur, also zum Beispiel diese Schlussszene, da weiß ich, dass ich sie erlebt habe. Und ich schreibe mir die sozusagen als einen möglichen Block auf, wo immer der dann steht. Und dann, das ergibt sich dann letztlich beim Schreiben. Ich schreibe von vorne weg. Also ich schreibe nicht zwischen, ich sage nicht, ach, da fällt mir jetzt nichts ein. Ich mache jetzt mal in der Mitte, schreibe ich schon mal den Absatz über das politische, über den politischen Hintergrund. Das kann ich nicht. Ich schreibe von vorne weg und wann immer ich absetze, lese ich wieder von vorne und dann und so weiter. Immer wieder. Am Ende, die Anfänge kann ich eigentlich meistens auswendig. Am Schluss.
Gibt es am Spiegel so eine große Kultur des Umschreibens? Also ist jetzt dann ein schlimmer Anteil in der Geschichte? Oder
Nee. Können Sie ihn gerne fragen. Gibt es nicht. Also Es gibt eine einzige Änderung. Das ist wirklich so. Die Kurt Schnippen reingemacht hat, war tatsächlich er. Wo ist denn das? Das ist beim Mittagessen, wir sitzen da und dann stehen wir auf. Achso, Sie haben wieder das hier, Moment. Also, wo ist das Mittagessen? Seite 2, ne? Genau, wisst ihr noch, fragt Chalabi. Übrigens, das finde ich auch, Chalabi kommt hier, glaube ich, sehr unsympathisch rüber. Was auch gut ist, weil er ist unsympathisch gewesen. Genau, Seite 2, rechte Spalte, zweiter Absatz. Durch eine Halbbrille aus neuen Positionspapieren vorzulesen beginnt, springt Markia auf, Kortschnippen, raus hier, Punkt. Und dann geht's weiter. Das ist die einzige Erinnerung. Also es gibt natürlich eine Kultur des Umschreibens, aber nicht in unserem Ressort, sag ich jetzt mal. Da kann man sich schon darauf verlassen, dass man eben das so abliefert, wie es sein soll. Und natürlich verlässt sich dann jemand wie Kurt Schnippen oder jetzt Matthias Geier auch darauf, dass wir halt Texte abliefern, die fertig sind, normalerweise.
Noch eine Frage, was ja einen Text auch sehr authentisch macht, ist, wenn der Lehrer merkt, er war jetzt nicht in irgendeiner Straße, sondern in der Nubi-Straße oder in der
genau, ganz wichtig.
Bar, was weiß ich, aber nun hat man keinen Stadtplan, die reden das vielleicht mal kurz aus,
stimmt.
Aber man hat das nicht aufgeschrieben, nachher das wieder zusammenzustücken, ist wahnsinnig schwierig.
Ja.
Ich mach's da, schreibst du, lässt es immer nochmal. Wie hieß jetzt die Straße? Und am Schluss hat zum Beispiel beim Recherchieren dann nicht, welche Straße nenne ich überhaupt. Am Schluss habe ich dann 120 Straßen aufgeschrieben. Ich weiß nicht,
stimmt.
Welcher war ich jetzt.
Ja, ist ein großes Problem, weil es tatsächlich genauso ist natürlich. Man sagt, wie heißt denn die Straße hier? Und der sagt dann, und man versteht es gar nicht. Das ist scheiße. Man schreibt es vielleicht dann laut, wie sagt man, lautsprachlich auf, um dann darauf zurückzukommen. Das stimmt, das ist ein Problem. Ich, wie gesagt, ich versuche immer eben schon Stadtpläne zu kriegen. Es gab ja einen Stadtplan von Bagdad, der war zwar falsch, aber die großen Achsen wie Mansurstraße oder sowas oder Damaskusstraße oder Firdausplatz, da dieser Hauptplatz, der ist da natürlich drin und und das kann man dann auch nachvollziehen. Und ich mache dann, wenn ich sowas hinter mir habe, entweder mit dem Fahrer oder mit dem Übersetzer, setze ich mich dann nochmal hin und sage, jetzt zeig mir doch nochmal, wo wir hier waren. Und dann zeigt er mir das nochmal. Ich hoffe, dass er sich richtig erinnert, aber das tun die in der Regel, man, das erkennt man ja auch wieder. Naja, das kann ich dann nochmal abgleichen. Also, aber das stimmt, das ist ein Problem. Je fremder der Sprachraum wird, desto schlimmer. Klar, also in China, ja, viel Spaß. Das ist sehr schwer, mit diesen Sachen zu hantieren dann.
Auch so irre, weil die Fahrer, weil diese Gehirne sozusagen ganz anders aufgebaut sind. Also ich bin jemand, der auch Karten im Grunde liebt. Ich halte denen meinen Blog.
Genau, die wissen ja, wie die Straßen heißen.
Bitte die sozusagen den ganz grob so eine Umrisskarte der Stadt aufzuschreiben, also auch zu malen und zu sagen, wo wir sind und wohin wir fahren und ob ich weiß immer ganz gerne, ob ich nach Westen gerade fahre oder nach Süden. So, aber jetzt an einem bedeckten Tag hat der Fahrer oft, das finde ich sehr, sehr interessant, die sehen die Stadt ja komplett anders. Die sehen sie immer durch die Windschutzscheibe, finden alles, aber immer aus dieser Position. Jetzt hält man ihnen einen Stadtplan hin, bei dem vielleicht das Ministerium fehlt, aber im Grunde, jetzt gucken die von oben und sind oft lost in translation. Ne? Also sie sind sozusagen, oft sind sie, ist es sehr,
stimmt,
sehr schwer.
Stimmt.
Die, auch für mich dann sozusagen so sehr zu drängen, dass wir diese Orte da finden.
Frage, das ist eine tolle Geschichte, nützt ja nichts, wenn man sie dann nicht nach Deutschland übermitteln kann.
Stimmt.
Hatten Sie sich da vorab informiert, meinten Sie, also die Kommunikationssysteme, Internet, Telefon funktionieren würde, oder hatten Sie Satellitentelefon?
Es war vor uns, vor mir, Alexander Smolczyk da, als erster, und hat eben sich mit diesem Problem schon abgemüht. Wir hatten Satellitentelefone und auch so eine Anlage, um es zu übertragen. In der Regel ist es so, das ist sehr hilfreich, die Fotografen, wir sind ja immer mit Fotografen unterwegs, die Fotografen kennen sich wunderbar mit Technik aus. Und da man eben mit denen immer zusammenarbeitet, und wie ich vorhin schon erwähnt habe, Thomas Grabka, ein sehr ruhiger Kollege ist, kann man also eigentlich alle Sorgen fahren lassen, weil diese Fotografen, die können das. Oder man findet, ich muss das wirklich zugeben, ich habe mich da im Einzelnen nicht damit beschäftigt, ich habe mir sagen lassen, welche Knöpfe ich drücken muss. und habe die dann gedrückt und dann hat es funktioniert. Das ist wirklich toll, weil natürlich wird diese Technik immer besser und in Wahrheit wird es bald keine großen technischen Probleme mehr geben. Durch die Datenübertragung. Aber das sind Probleme, also auch vieles, was ich vorhin gesagt habe, an technischen Problemen, die werden bald nicht mehr auftauchen. Mit Sicherheit nicht, weil man irgendwie Satellitentelefone an einen Laptop stöpselt und das war's. So wie man es jetzt schon mit Handys in Europa oder wo macht. Also das ist, glaube ich, das wird immer besser.
Hattest du eigentlich noch Zeit, etwas zu lesen über IKEA, bevor du ihn getroffen hast? Oder musst du sozusagen, nee. Weil diese Differenzierung von der Figur und ja. der Einordnung, dazu muss man ja etwas über den wissen. Hast du sozusagen alles über den rausgeholt, während du mit ihm gesprochen hast?
Im Grunde ja. Mhm. Also, ich bin mir da jetzt nicht mehr so sicher. Habe ich vergessen. Es kann sein, dass ich noch Gelegenheit hatte, zum Beispiel in Amman noch mit zu gucken im Internet. Aber ich wusste sehr wenig. Auch wenn es ist natürlich, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, es ist Hochstapelei, aber es ist eben letztlich Reporterhandwerk, Dinge sozusagen ja glaubhaft zu machen. Und wenn also hier dann drin steht, sie bestätigten, dass die Iraker das Terrorregime, das er in seinen Büchern beschrieben hatte, in Republic of Fear and Cruelty and Silence, ich habe sie natürlich nicht gelesen, oder ich kannte sie nicht, ich habe die Titel gehört und so weiter, aber das ist eben, das ist Handwerk. Es ist ja, unser Job ist, einen Stoff aufzubereiten, glaubhaft zu machen, sich selbst als vertrauenswürdigen Sprecher zu präsentieren. Das macht man mit Details, sei es ein Straßennamen, solche Sachen, schaffen Vertrauen. Ich sage hier, der hat diese Bücher geschrieben und so weiter, damit weiß der Leser, aha, Mensch, der ist orientiert, der kann da viel zu der Figur sagen. In Wahrheit ist es eigentlich nur ein Element, es ist gar kein inhaltliches Element, sondern es ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Reportage hat sehr viel mit vertrauensbildenden Maßnahmen zu tun, die man als Schreiber benutzt. Also man muss irgendwie, also die am leichtesten Vertrauen zu schaffen, ist natürlich die Genauigkeit. Warum fängt dieser Text an mit seit 72 Stunden ist Karmel hier? Weil es erstens stimmt, aber eigentlich ist es ja ein völlig unerhebliches Detail. Man könnte auch sagen 3 Tage, aber 3 Tage klingt nicht gut. 3 Tage klingt scheiße, oder wie viel sind das? 3, 4. 72 Stunden klingt gut. Das ist, hat eine andere Qualität. Es ist fassbar, also es ist vielleicht nicht fassbarer, aber es teilt dem Leser mit, dass hier nicht ins Grobe gesprochen wird. Oder da steht nicht, seit kurzem ist Karamak hier, sagen wir, das ist einfacher. Seit kurzem ist Karamak hier zu einer Stadt. Das ist keine vertrauensbildende Maßnahme. Wenn ich schreibe seit 72 Stunden, dann ist klar, aha, hier spricht jemand zu mir, der es genau wissen will.
Ja, der es ganz genau auch miterlebt.
Genau. Und das ist wichtig. Und das ist dann eben wirklich im Detail. Das ist meiner Meinung nach reines Handwerk. Auch zum Beispiel dann hier auf der ersten Seite, Mittelspalte, eben dann mit zu hantieren. Die Diktatur ist seit 20 Tagen erledigt. Auch das sind so Sachen. Und dann mit den 20 Tagen, das ist sehr fassbar. 20 Tage hat jeder im Gefühl. Jeder weiß, was 20 Tage sind und so weiter. Also man muss, denke ich, den Leser durchführen durch den Text und macht es und muss ihm immer wieder signalisieren, sagen, verlass dich auf mich, vertrau mir. Ich habe das alles sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen, natürlich weiß der Leser auch, dass ich nicht alles weiß, aber er muss einem vertrauen und man schafft Vertrauen durch Genauigkeit. Und kann ich Ihnen auch noch eine andere Stelle sagen, eine ganz kleine Stelle. Genau, Seite 4, Mittelspalte unten, ein winziges Detail, da steht auf dem großen, also das ist der untere Absatz, auf dem großen Boulevard hat nun jeder 5. Laden wieder geöffnet, in den Wechselstuben fingern sich und so weiter. Diese Zahl ist echt. Sie ist durch Spaziergang ermittelt. Also ungefähr, weil das ist der 6. und dann ist mal der 4. und der 3. Aber das ist kein boah. Das wäre eben auch wieder so eine Gelegenheit zu sagen, auf dem großen Boulevard haben nun viele Läden wieder geöffnet. Das ist schwächer. Hat nun jeder 5. Laden wieder geöffnet, ist viel stärker, weil es konkreter ist und weil es sozusagen auch eine kleine kleiner Hinweis ist für den Leser, aha, es ist nicht einfach immer nur so die, immer die Tendenz beim Erzählen ist doch, wie soll ich sagen, wenn man schnell erzählen muss, mündlich, dann ist man ja nicht so genau. Und wenn man beim Schreiben, beim Bearbeiten von Texten, hat man aber die Möglichkeit, immer genauer zu werden und sich das sehr genau zu überlegen, was ist eigentlich los. Und oder man ist eben an der Stelle mit wildes Schreiben, dass in dieser Straße wieder viele Läden aufhaben und da kommt einem eben zuerst, kommt einem in den Sinn, es haben viele Läden wieder geöffnet. Dann fühlt man sich die Szene vielleicht nochmal vor Augen oder geht sogar extra deshalb hin und sagt sich, okay, der ist zu, der ist zu, und dann, ja, ungefähr jeder Fünfte. So. Und dann schreibt man jeder Fünfte, weil das viel besser ist. Ich habe das gelernt bei der Agentur. Die Szene werde ich nie vergessen. Das war beim ersten, das waren die Wiedervereinigungsfeiern in Berlin, beziehungsweise die Feiern und die Ausschreitungen. Das waren Ausschreitungen am Alexanderplatz und so weiter, da war das Haus des Lehrers. Ich war das so freier Mitarbeiter von AP, war da unterwegs. Und die haben von vor dem Haus, haben sie so Deutschlandfahnen runtergeholt von den Masten und haben den goldenen Streifen abgerissen und hatten dann diese schönen rot-schwarzen Fahnen der Anarchie. Und das war damit so, dass wir das alles so telefonisch gemeldet haben in die Zentrale und da saß einer und hat das dann eben in Echtzeit praktisch zusammengeschrieben und hat die Meldungen rausgepfiffen. Und ich habe den angerufen und gesagt, hör mal, die reißen hier, die holen hier die Fahnen runter und machen da schwarz-rote Fahnen draus. Das war mein Chef Frieda Reimold, ein Name, den man sich merken muss, ein hervorragender Nachrichtner, sagte er. Weil der mich dann auf das Telefon angebrüllt und gesagt, wie viele? Wie viele? Wie viele Fahnen? Warte mal, eins, na, so acht? Acht? Sind's acht? Ja, es sind acht. Okay, und dann stand in der Meldung 8 Fahnen. Also, und ich habe damals gedacht, der spinnt, aber wenn ich genau über, das ist genau der Punkt. Wenn es 8 Fahnen sind und ich weiß, dass es 8 sind, dann schreibe ich auch, dass es 8 sind. Und so geht es mit ganz vielen Details in diesen Geschichten. Wenn ich weiß, es sind 72 Stunden, dann sind es 72 Stunden und nicht ziemlich lang oder wenn ich weiß, er ist seit 34 Jahren im Exil, dann ist er seit 34 Jahren und nicht seit Jahrzehnten. Und so weiter und so fort. Und das kann man durchgehen. Man kann auch übrigens seine eigenen Texte durchgehen. Nochmal, wenn man sie, man hat sie geschrieben und geht da nochmal durch. So weiß ich das eigentlich genauer. Ist das, habe ich was Stärkeres? Habe ich mir genug Mühe gegeben, letztlich das Treffende zu finden? Es sind hier viele, alle Zahlen, die hier stehen, sind sozusagen der Versuch, diese Genauigkeit herzustellen, und ich kann nur jedem empfehlen, das sehr ernst zu nehmen, auch Entfernungen ernst zu nehmen, Zahlen von Menschen ernst zu nehmen. Wie viele Menschen sind auf einem Platz? Das ist immer sehr schwer zu schätzen, aber man muss es versuchen. Oder wenn man in einem Saal sitzt, wie viele Menschen sind in einem Saal? Man sagt, Hunderte. Hunderte ist scheiße. Man kann das genauer rausfinden, man kann die Reihen zählen, man kann sonst was machen, aber an all diesen Stellen kann man handwerkliche Fähigkeiten entwickeln, die dem Text helfen. Und wie gesagt, man kann tatsächlich, wenn man den Text fertig hat, schon mal, ist ja sowieso immer eine Schwierigkeit, man muss sich ja irgendwie versuchen, als fast wie ein Fremder nochmal zu seinem Text zu stellen, wenn er dann mal fertig ist, oder jedenfalls wie ein Zweitleser, jedenfalls nicht wie man selber. Man muss versuchen, es ist ja so eine schizoide Situation, wenn man seinen eigenen Text überprüft, ob er gut ist oder nicht. Und an der Stelle kann man eben wirklich nochmal durchgehen und zwei Sachen überprüfen. Erstens kann ich, was ich gerade versucht habe vorzuführen, solche Allgemeinheiten konkret machen. Wenn ja, wunderbar, mach es immer, fast immer. Ich muss auch aufpassen, dass man den Leser nicht überfordert ist. Aber an bestimmten Stellen weiß ich es genauer und sollte ich es an der Stelle schreiben. Das ist das eine. Und das andere ist es, wenn Sie das mal genau, wirklich und ehrlich mit sich selber machen, wo man erstaunliche Sachen feststellt. Treffen die Wörter, die ich benutze, treffen sie wirklich? Es ist ein ganz interessantes Spiel. Jetzt müsste ich mal gucken, ein nicht treffendes Wort sozusagen zu finden oder ein treffendes. Ich weiß, man müsste jetzt ein Beispiel sagen. Aber
mit Geldfingern.
Bitte?
Irgendwo hatten sie das mit den Geldfingern.
Wie riecht Angst?
Wie riecht Angst? Die Wände riechen Angst. Oder? Naja, das ist, okay. Die Wände riechen nach Angst hier. Würde ich darüber diskutieren. Wenn der Redakteur gesagt hätte, komm, mach's anders, hätte ich vielleicht gesagt, okay. Also gut, genau. Es ist eigentlich, trifft es nicht. Es ist kein treffendes Wort. Angst riecht nicht und es ist auch als Metapher vielleicht nicht wirklich gut. Gebe ich zu. Hätte ich also vielleicht mehr Zeit gehabt, hätte ich es anders gemacht. Oder hätte es anders anders formuliert, anders Bild gefunden, wie auch immer. Aber gutes Beispiel. Also das hätte man sozusagen beim Durchgehen nochmal sich überlegen können, Angst riecht nicht und so. Klar, das meine ich.
Frage zur Genauigkeit, weil es jetzt bei den Stunden so genau ist. Was spricht dagegen? Nicht jeder Reporter hat ja das Glück, über einen großen Apparat zu verfügen. In Washington gibt es ein Büro von eurem Haus. Wenn jetzt der Typ zum Hauptprotagonisten wird, warum nicht da einen Anruf? Kriegt ihr kurz raus, was war im Oval Office? Wie wird er an der Uni angesehen? Ist das ein einfacher?
Sehr gute Frage.
Vielleicht ein Bush-Zitat, was ihr mir rüberfinden könnt, oder sagt, sympathisch der Mann der Welt.
Waren
so besorgt.
Stimmt.
Nachher und sind vom, weiß ich, vom Motorrad gekugelt, oder? Ja, keine Ahnung, aber ist ja irgendwie nicht wunder, dass man so bei, also beim Tagesspiegel ist der Apparat nicht groß, aber selbst der Kleine wird schon genutzt. Ja?
Ja.
Dass sich die Leute immer zu ermutigen, auch mal ins Redenzimmer zu gehen, kompetenten Kollegen zu fragen, was auch nicht passiert oder selten. Warum macht ihr da nicht mehr? Ihr seid manchmal Riesenteams, geht nach bislang 54 Leuten und dann.
Also, mit vier. Mit vier. Vier. Vier Leute. Wir waren vier Leute. Sehr gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Wenn das eine normale Geschichte gewesen wäre, ich wäre wieder nach Hause geflogen, hätte sie dann geschrieben, hätten wir das sicher gemacht. Ich nehme an, dass das eben den Umständen geschuldet ist. Man denkt dann nicht dran oder wie auch immer. Vielleicht, ich meine. Also wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass in Hamburg abgeglichen worden ist, dass der im Weißen Haus war und so. Das ist natürlich abgeglichen worden. Dass man sie noch reicher hätte machen können, ja. Aber ich meine, schon überlegen, wie gesagt, vom Start der Recherche bis zur Niederschrift 5 Tage ist eng. Das ist ein ziemlich langer Text, also... Aber es fällt einem halt auch einfach nicht ein, vielleicht. Und man denkt nicht dran. Man denkt sich, scheiße, hinterher. Habe ich nicht dran gedacht. Das wäre so einfach gewesen, aber man denkt nicht dran. Oder man kann den Kollegen in Washington nicht leiden. Oder, weißt du? Kann ja alles sein. Ich weiß gar nicht, vielleicht.
Ich bringe ja auch in andere Berichtsgebiete dann ein, als auch in deutschen Ressourcen. Und ich. Schon Hemmungen, dann den Afrika-Korrespondenten anzurufen und zu sagen, du, ich mache jetzt zwar eine Geschichte in deinem Land, aber ich kenne mich gar nicht so gut aus. Kannst du mir nicht mal helfen? Mache ich natürlich nicht.
Achso,
wir bei der Katze sind dazu angehalten.
Ich habe das gemacht und dann hieß es, ja, wir können es ja zusammen machen.
Kommt auf den Korrespondenten
an. Ja. Ja. Kommt sehr auf den Korrespondenten.
Und auf die Geschichte dann ja auch, ob es ein Sendemann vielleicht ist, oder? Also bei uns ist es so.
Ja, ich habe natürlich eine Legitimation, das sind deutsche Soldaten. Also das ist jetzt nichts Illegales, aber natürlich möchte ich diese Geschichte alleine machen, weil ich bin neu, irgendwie muss ich profilieren. Also das macht für mich keinen Sinn. Also
mit jemandem aus dem Haus ist ja nicht so schlimm, die Konkurrenz geht's, oder doch?
Doch, klar, gibt es die Konkurrenzsituation. Total ehrlich, also die gibt es und natürlich ist es was anderes, wenn man einmal da alleine drunter
steht. Gibt
ich bin neu, sonst ist sie nicht von den Korrespondenten und nicht von mir.
Der Reporter ist der natürliche Feind des Korrespondenten.
Stimmt. Ja, meistens ist es doch so.
Und meistens steht er über ihm in der Nahrungskette. Das ist
noch eine Frage zum Thema Schmiergeld.
Ja.
Also kommen Sie manchmal die Gelegenheit, schmieren zu müssen?
Selten.
Und wenn ja, wann ist es erlaubt, wann ist es nicht erlaubt und wie viel kalkuliert man ein?
$20.000 für eine 5-Tage-Story, hatten Sie war dabei?
Naja, das liegt daran, dass zum Beispiel am Anfang...
zusammen 20.000 dabei.
Ja, ja, also ich glaube, dass Alexander, der sozusagen ganz vorne als Erster da gefahren ist, der hat, glaube ich, noch für die Tour, also für die Fahrt von Amman nach Bagdad, meiner Meinung nach, irgendwas wie 10.000. Nee, mehr, viel mehr.
Ja, nee, er hat den 10 mit,
hatte einen Teil im Auto vergessen und hatte 2000. Was irre war, der Taxifahrer, das muss man sich mal vorstellen, der Taxifahrer fuhr zurück, fand den Umschlag, fuhr zurück und gab ihm das Scheißgeld.
Super.
Das war so berührend, dass es, ich meine, der Mann wusste, es war nur ein Briefumschlag,
dass
der
er sein ausgesorgt hat fürs Leben.
Ja, der hat sozusagen. Es war wirklich ein Reflex von totaler Gläubigkeit und Ehrlichkeit. Und
so. Also schmieren heißt, es ist ja oft nicht schmieren. Man muss es auch mal genau angucken. Oft handelt es sich ja auch einfach wirklich um Honorare, sag ich mal. Also wenn mir jemanden zuführt, dann kriegt er irgendwie ein Honorar dafür. Schmieren heißt zum Beispiel, also wo es nötig war, in dem Zusammenhang, muss ich jetzt mal überlegen, ich glaube, es war nur einmal nötig zu schmieren. Das war für diese sinnlose Akkreditierung in Jordanien, in den Irak, die sie überhaupt nicht gebraucht hat. Weil dieser Beamte oder wer da jetzt immer war, der ist nie aufgetaucht. Man musste dann irgendwie halt kreativ werden und sagen, wann taucht der denn mal auf? Und dann sagt einem jemand, so und so viel, was ist das, Dina? Und dann taucht er auf.
Aber ihr besorgt euch diese Akkreditierung dann schon immer, oder?
Also, ja, wenn es sie gibt, ja.
Weil wie oft heißt es, ohne Reisegenehmigung geht gar nichts, ohne Akkreditierung ist viel zu gefährlich. Also,
es gab überhaupt keine Kontrollen. Ja. Es ist,
ja, keine Ahnung.
Das weiß man ja nicht.
Es war völlig offen. Wir wussten wirklich nicht, was am Grenzübergang sozusagen.
Somit es Papiere gibt, besorge ich sie mir. Ja. So. Mhm. Ob ich sie dann brauche oder nicht, ist ja völlig egal.
Und man muss sagen, ein Dreivierteljahr später sind auf derselben Strecke ein Kollege vom Spiegel, andere Kollegen sind auf derselben Strecke, die wir dann naiv entlang getuckert sind. Nur ein Dreivierteljahr oder ein Jahr später sind viele Kollegen mit Waffen bedroht, überfallen worden, ein Kollege vom Spiegel zusammengeschlagen, ihm das Geld weggenommen oder zumindest hat er ein paar auf die Klappe gekriegt, Geld weggenommen, viele Kollegen sozusagen mit Waffen bedroht worden, etc. etc. Also es ist das. Hat dann schon sehr schnell sozusagen in Temperatur. Ja.
Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich war auch im Kongo, dass selbst die Hilfsorganisationen schmieren mussten, um weiterzukommen.
Kann ich mir vorstellen.
Checkpoint. Und da ist natürlich dann total schwierig, weil man weiß natürlich auch, was passiert mit dem Geld. Aber darf man es dann oder darf man es nicht? Weil dann hängt man halt mal zwei Tage an so einem Checkpoint rum.
Ich glaube, man darf es. Ja. Würde ich jetzt mal einfach so aus der Hand sagen. Weil
warum soll man es moralisch nicht dürfen?
Ja, weil dann vielleicht wieder Waffen gekauft werden und man
so in den Kreislauf. Da sind wir ja dann eher doch sehr, sehr kleine Spieler. Wir wollen ja sozusagen die Öffentlichkeit über solche Dinge herstellen. Also es wird, finde ich, erst dann problematisch, wenn der Gegenstand, wenn jetzt Kanan Makia gesagt hätte, okay, aber ich will $5,000. Dann hätte ich gesagt, nee, meine ich. Weil, was soll das? Also wenn die Objekte der Geschichten anfangen, Geld zu verlangen, das finde ich ein bisschen komisch. Aber alles außenrum, also völlig ohne Bedenken.
Das kann man, wenn man als Tourist einreist.
Wie bitte?
Gibt es Fälle, in denen man besser als Tourist einreist?
Absolut.
Das ist ja immer sehr.
Absolut, ich war in den letzten Jahren mehrfach in China.
Ja. Syrien, ganz großer Tipp.
China.
Ja.
Absolut. So ist es. Aber es ist halt beim.
Es ist manchmal hilfreicher, mit einer Legende einzureisen, man will eigentlich eine Reisegeschichte.
Beschreibung natürlich
leider. Ja, das ist im Falle vom Irak im März 2003 schwierig.
Weil es keine Regierung gab, wo
man das.
Aber es ist, wie gesagt, es gab ja überhaupt keine Kontrollen. Insofern es war eben wirklich Anarchie, Ausnahmezustand. Da hat jeder gemacht, was er will.
Ja, das war jetzt ein anderer.
Aber in so etablierteren, sagen wir mal, Konflikten muss man sehr gucken. Also zum Beispiel, in Israel kann man nicht arbeiten ohne die Papiere. Ausgeschlossen. Und da bringt man sich, also das hat keinen Sinn. Man kommt da nicht weiter. Im anderen. Je nachdem. Man muss da wirklich.
Du bist auch in Gefahr in Israel. Also
bist auch in Gefahr.
Du bist da, wenn du recherchierst, Leute fragst, was in deinem Blog schreibt, journalistisch arbeitest und du hast dich nicht eingetragen dafür, dann machst du etwas Illegales.
Das sind ja auch leicht zu kriegen, diese
Ja, genau. Israel ist einfach.
Israel machst du es in einem halben Tag oder sowas. Aber zum Beispiel im Iran ich war unlängst im Iran und da ist es sozusagen relativ gefährlich. Als Journalist zu arbeiten, wenn man als Tourist eingereist ist.
Klar.
Ich zum Beispiel, im Iran würde ich das niemandem empfehlen, wirklich von Fall zu Fall. Im Iran gibt man sozusagen dem Staatsapparat eine Handhabe ein, mal für einen Monat wegzusperren oder auch für 3 Monate, kostet die nichts, einfach mal wegzusperren und zu sehen, ob man mit diesem Faustpfand nicht irgendwas machen kann. So, das würde ich. Aber zum Beispiel China oder Indien, da kann man wunderbar als Tourist, kein Mensch.
Was? Kann dann auch, wenn du Pech hast, wird's heikel. Wenn Hauke ist verhaftet worden. Aber
Aber Indien zum Beispiel. Indien ist es, da reisen so viele Touristen ein und wenn man da erstmal in diesem irren Land drin ist, da kann man sehr wohl jeden interviewen und so weiter. Ja. Das wird dann nicht mehr, denen wird nicht mehr nachgegangen. Es ist die Frage, wie stark sozusagen der Staat Überwachungs- und Kontrollapparat ausgebildet ist.
Glaube ich auch.
Jetzt habe ich auch noch die Frage, wie gehen Sie mit Zensur um oder ist Ihnen Zensur jetzt nicht bei dieser Geschichte wahrscheinlich, aber bei anderen nahegelegt worden oder mussten Sie Material sichten lassen und hatten Sie die Chance, dann vielleicht Informationen doch noch irgendwie anders?
Zensur taucht auf, wenn es in Richtung Militär geht. Mhm. Da ist mir das schon begegnet. Also ich habe 2-3 Geschichten gemacht über das Militär, über die Amerikaner. Aber das ist Zensur, die ich problemlos akzeptiere. Das heißt, Orte zu verschleiern, Truppenstärken, wie soll ich sagen, nicht so ganz genau oder jedenfalls nicht genau zu lokalisieren. Auf solche Sachen würde ich mich einlassen. Weil mir einleuchtet, dass das sehr gefährlich ist. Und da ist natürlich wahr, das ist natürlich ein Widerspruch zu diesem Genauigkeitsplädoyer. Aber da muss man sich halt, dann geht die Geschichte nicht. Das muss man ja auch mal so sehen. Wir können ja nicht ernsthaft sozusagen an Stellen, wo es gar nicht so wichtig ist, sozusagen wirklich Informationen unter die Leute bringen, wo auf die hin dann Menschen sterben. Das können wir nicht machen. Oder wo die Gefahr besteht, dass dann unsichere Situationen entstehen. Das würde ich mich nicht trauen. Und in der Regel ist es auch nicht so wichtig. Also man muss dann abwägen.
Schon bei allen Einsätzen in Krisengebieten sind Sie nur einmal von den Amerikanern gebeten worden, etwas zu zensieren oder eine Information zu verändern?
Das, warte mal, wie ist denn das?
Ich meine staatliche Stellen vor allem. Hatten Sie da mal auch schwierige...
Ich hatte noch nie Zensurprobleme. Also ich bekomme Zeichen, dass wir jetzt abbrechen müssen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion. Und hoffe, dass wir noch viel Spaß haben heute.